Manfred Prior berichtet über Schlüsselerlebnisse in seinem Leben, zeigt uns die Minimax-Intervention und auf wie vielfältige Art und Weise sie wirken und gibt uns einen Leitfaden an die Hand, wie Therapie und Beratung optimal vorbereitet werden kann. Ich freue mich mit dir auf ein super spannendes Interview.
Aktiv zugehört. Insights aus Coaching und Therapie. Der Podcast mit Frauke Nehus und Timo Schlage.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aktiv zugehört. Und heute freue ich mich über einen für mich ganz besonderen Gast, und zwar Manfred Prior. Manfred, wir haben uns 2010 in einem deiner Seminare kennengelernt und heute leiten wir zusammen eine Regionalstelle, ein Fortbildungsinstitut. Und ich habe bei dir unheimlich viel gelernt, habe über dich zur Hypnotherapie gefunden und du bist mir ein großes Vorbild und Modell. Und deswegen freue ich mich sehr, dich heute interviewen zu dürfen und hier nochmal ganz viel von deiner Erfahrung, deinem Know-how erfragen und weitergeben zu dürfen. Und meine erste Frage an dich, Manfred, ist: Was fasziniert dich bis heute an Therapie und Coaching?
Also das, was mich hauptsächlich fasziniert, ist, dass ich Menschen kennenlerne, die auf bewundernswerte Art und Weise mit ihrem Leben kämpfen, Aufgaben bewältigen. Und vor allem fasziniert mich, dass ich ein Teil dessen sein kann, dass Menschen sich entfalten und Potenziale freisetzen. Und das ist für mich sehr bereichernd und beglückend. Und da bin ich froh, dass ich dafür jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, seitdem du die Verwaltung von der MEG Regionalstelle mir abgenommen hast mit der ganzen Organisationsarbeit.
Auf jeden Fall. Und das ist wichtig, dass du mehr Zeit hast.
Ja.
Und mir so ein wunderbares Institut quasi übergeben hast. Genau. Und man spürt das so, ne? Auch wenn du mit Klienten arbeitest, wie fasziniert du bist, wie voller Bewunderung und auch voller Zuversicht, dass die Lösung in ihnen steckt und wie viel das bewirkt, wie sehr sie darüber selber zu sich finden. Wie bist du denn eigentlich ursprünglich zur Psychotherapie gekommen? Wie war dein Weg? Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
Als ich 13 war, ist meine Mutter gestorben. Die war bei uns das emotionale Zentrum der Familie. Und als die wegfiel, war mein Vater natürlich überfordert. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die familiäre Situation zwar von äußerer Sicherheit geprägt war, da hat mein Vater sehr dafür gesorgt, aber emotional hat mich das natürlich tief verunsichert. Und in dieser Unsicherheit habe ich versucht, eine Orientierung zu finden. Und was macht man da als 13-, 14-Jähriger in der 68er-Zeit? Man interessiert sich für Psychoanalyse, weil das ist das, was in dieser Kultur damals Hilfe versprach und en vogue war. Und ich habe fasziniert die Schriften von Freud gelesen und dann im Umfeld noch mehr gelesen. Und dann kamen die Bücher von Paul Watzlawick heraus, die das Ganze auf den Kopf gestellt haben. Das hat mich auch fasziniert. Und dann war klar, dass ich Psychologie studieren wollte, mit diesem vagen Gefühl, irgendwie will ich Menschen helfen. Ich wusste noch nicht genau wie, aber irgendwie sollten die zu sich selber finden oder irgendwie besser mit dem Leben klarkommen. Und dazu wollte ich einen Beitrag leisten. Das war so der Start. Und dann habe ich Psychologie studiert und war erstmal ziemlich gefrustet von diesem Studium, weil das bestand damals aus Physiologie, aus Statistik, aber nicht aus dem, wo das Leben war. Ich musste dann Zivildienst machen, den habe ich in einem psychiatrischen Krankenhaus gemacht. Und da wurde mir dann klarer, was ich wollte. Ich wollte Menschen, die in einer Psychiatrie sind und die Hilfe brauchten, denen wollte ich irgendwie helfen können. Und zum zweiten Semester bin ich dann nach Hamburg zum Studium gegangen. Das war damals das Zentrum der Psychotherapie, weil Reinhard Tausch die Pioniere der Psychotherapie nach Hamburg geholt hat zu Kompaktseminaren. Und er selber hatte die Gesprächstherapie sehr gefördert. Und da war ich dann froh, ein Feld gefunden zu haben, wo ich mit vielfältigsten Formen der Psychotherapie in Kontakt gekommen bin. Da habe ich alles mitgemacht, was man mitmachen konnte. Und das war eine sehr interessante und mich schon sehr prägende Zeit.
Das heißt, du hast so richtig die Anfänge, wie sich die einzelnen Therapierichtungen entwickelt haben, wie sie vielleicht auch noch gesucht haben, mitgemacht. Total spannend. Und wie auch manche andere Koryphäen in der Psychotherapie hast du nicht nur Psychologie studiert, ne, sondern auch noch Philosophie, Germanistik, andere haben vielleicht noch Soziologie oder so studiert. Also auch Sachen, die nicht nur das Individuum, sondern auch andere Zusammenhänge noch in den Mittelpunkt gerückt haben. Ne? Das finde ich total spannend. Genau. Und dann bist du irgendwann bei der Hypnotherapie angekommen und mit dem Herzen auch da hängen geblieben. Wie kam das?
Also nach dem Studium bin ich erstmal für einige Jahre in einem psychiatrischen Gefängniskrankenhaus gelandet und da habe ich versucht, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Grawische Therapie, der damals ja auch in Hamburg war, und alles andere anzuwenden. Das hat alles nicht so richtig funktioniert in diesem Rahmen, der für Psychotherapie wirklich sehr schwierig ist. Und parallel dazu habe ich weiterverfolgt mein Interesse an Ericksonscher Therapie, das durch Watzlawicks Schriften bei mir geweckt war, und habe erste Seminare bei Schülern von Erikson mitmachen können. Und das war für mich faszinierend, weil da nicht nur drüber geredet wird, wie Therapie gemacht wurde, sondern es wurde gemacht und es wurde in kleine Bausteine überprüfbar vermittelt. Es wurde demonstriert. Ich habe immer versucht, das an mir selber kennenzulernen und zu überprüfen. Ich habe mich immer bemüht, in diesen Seminaren dann das auch aktiv zu machen. Und diese Präzision im Detail, die geschildert hat, was man tun kann, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Klienten ihre Ziele erreichen, die fand ich bei den Schülern von Erikson ganz faszinierend und die hat mein Bedürfnis befriedigt, zu verstehen, was man tun kann und nicht einfach nur so vage irgendwelche gesprächstherapeutischen Variablen, die die Forschung nachgewiesen hat, zu realisieren. Das fand ich zu unbefriedigend. Und Hypnotherapie war für mich da in der Hinsicht von der Art und Weise, wie die Seminare gemacht wurden, wie es praktiziert, trainiert, demonstriert wurde, das war für mich sehr überzeugend. Da hatte ich den Eindruck, da lerne ich was Sinnvolles und da habe ich ganz, ganz viele Seminare mitgemacht.
Und was war für dich das Besondere oder was macht für dich denn gute Therapie, gutes Coaching aus?
Ja, das Besondere an der Hypnotherapie war, dass man da ein Instrumentarium an die Hand bekommen hat, dass es einem ermöglicht hat, nicht nur mit dem Patienten zu reden, sondern mit dem Erfahrungen zu aktivieren. Das war auch das, was mich in anderen Therapiebereichen interessiert hat. Ich fand es faszinierend, Psychodrama zu machen. Ich fand es faszinierend, Gestalttherapie zu machen und Körpertherapie, weil das Therapieformen waren, die nicht nur für den Kopf waren, sondern die den Menschen viel umfassender angesprochen haben. Und das war auch das, was mich an Hypnotherapie fasziniert und überzeugt hat, dass das eine Vorgehensweise war, die es einem ermöglicht hat, nicht nur zu reden, sondern Erfahrungen zu aktivieren. Und toll fand ich die Haltung von Erikson, der die Haltung hatte, aus jeder Sitzung soll mein Klient mit einer Erfahrung nach Hause gehen. Und das fand ich überzeugend. Ja.
Und dann hast du die Gesprächsführungstechniken entwickelt, die Minimax-Intervention. Jetzt könnte man ja denken, Gesprächsführung und du redest gerade von Erfahrung. Wie verbinden oder wie erfüllen die Minimax-Interventionen dein Kriterium, dass der Klient eine Erfahrung machen soll? Wie führen sie dazu? Vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, Was sind die Minimax-Interventionen? Wie hast du sie entwickelt? Wie wirken sie?
Also entwickelt habe ich sie aus dem Bedürfnis heraus, Kleinigkeiten zu beschreiben, die eine große Wirkung haben. Mein Wunsch war, dass die Teilnehmer bei meinen Seminaren weniger Seminare machen müssen, als ich das machen musste, um was zu lernen. Da habe ich immer mehr überlegt, was ist das Konzentrat, was ist das Wesentliche, wie kann man das eindampfen und wie kann man das vor allem konzentrieren auf das, was man auch lernen kann. Und das habe ich mich bemüht, auf verständliche Art und Weise zu beschreiben. Und dafür habe ich das Megafon genutzt, die kostenlose Informationszeitschrift der Milton-Erickson-Gesellschaft, und mir die Aufgabe gestellt, auf 1,5 Seiten jeweils eine Sache möglichst konzentriert zu beschreiben, die jeder machen kann, die man in jeder Sitzung auch anwenden kann. Da habe ich viel Grips verwendet, um solche Dinge zu finden. Und das sind Kleinigkeiten, die wirklich auch tatsächlich dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Gesprächspartner vom Gespräch profitiert. Das sind nicht unbedingt Dinge, die dazu führen, dass jemand auch eine Erfahrung macht. Ja, da ist Hypnose schon was Gutes oder andere Sachen, aber es sind Dinge, die aus der Hypnose kommen, weil man in der Hypnose, weil ich da gelernt habe, besonders auf Sprache zu achten. Denn in einem veränderten Bewusstseinszustand reagieren die Menschen mehr auf das, was man sagt. In einem Trancezustand reagieren sie intensiver darauf. Und deswegen ist es gut, wenn man da sehr gut sich zuhört und weiß, was man sagt und wie man es sagt, weil die Effekte viel intensiver sind. Und das, was ich da gelernt habe an Sprachsensibilität dafür, dass man Sprache gut einsetzen kann, das habe ich auf alle Kontexte übertragen und überlegt, wie kann man das auf alle Kontexte übertragen. Und deswegen sind die Minimax-Interventionen etwas, was man sowohl im Rahmen von Hypnose immer wieder einfließen lassen kann, aber was man vor allem in jedem Gespräch, in jedem Beratungs-, Coaching- oder Therapiegespräch auch zum Nutzen des Klienten anwenden kann.
Gib uns doch mal ein Beispiel, vielleicht so zwei Minimax-Interventionen, wo du sagst, die nimmst du besonders gerne, dass wir mal so mitbekommen, was ist das, welche Wirkung entfalten die? Was sind so zwei ganz klassische oder typische Minimax-Interventionen?
Also das, was ich in jeder Sitzung mit allen meinen Klienten fast immer praktiziere, ist die Minimax-Intervention Nummer 3. Die besteht aus nur einem einzigen Wort und dieses Wörtchen heißt sondern. Und dieses Wörtchen, dieses fragende Wörtchen sondern, das hat sich bei mir zu einer festen Gewohnheit entwickelt, immer dann, wenn der Coachee, der Klient, etwas beschreibt, was die Abwesenheit von was Unerwünschtem ist. Wenn der Klient sagt, ach, in der letzten Zeit habe ich nicht so viel Kopfweh gehabt wie sonst. Wenn man den Klienten weiterreden lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er weiterredet und sagt, wissen Sie, ich habe doch immer diese Kopfschmerzen gehabt und die waren so schrecklich. Die haben sich über meinen Kopf zusammengeballt und zusammengezogen. Und ich merke es gerade wieder, dass es kommt, wenn ich Ihnen das beschreibe. Ja. Wenn man da also die Klienten einfach reden lässt, wenn sie über die Abwesenheit von was Unangenehmem reden, dann besteht die große Gefahr, dass sie das wieder herbeireden, was aber weg war. Und das Wörtchen sondern ist diese Kleinigkeit, mit der man das Gespräch und den Erfahrungsprozess des Klienten in völlig andere Richtungen lenken kann. Denn der Klient sagt, ich habe in letzter Zeit nicht so Kopfschmerzen gehabt. Und dann sage ich, Sie haben nicht so Kopfschmerzen gehabt, sondern Und dann kommt meistens eine Pause, weil der Klient erstmal nachdenken muss. Das, was er kennt, ist Kopfschmerzen, das hat er viel gehabt, da kennt er sich gut aus, das ist nicht angenehm, aber mit der Beschreibung von Kopfschmerzen, da ist er wirklich Experte. Mit der Beschreibung davon, wie es ist, wenn er keine Kopfschmerzen hat, da tun sich die Menschen oft schwer, weil das ist ungewohnt, da achtet man nicht so drauf. Wenn man keine Kopfschmerzen hat, dann ist man mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Und dafür Worte zu finden, wie es im Kopf oder im Erleben insgesamt anders ist, das ist aber wichtig, damit das ratifiziert wird. Und da ist dieses Wörtchen eine große Hilfe, weil es den Klienten dazu bringt, positive Beschreibungen für die wünschenswerten Erlebnisformen zu finden und Beschreibungen zu finden für das, was für ihn vielleicht die Ausnahme von der Regel ist. Die Regel ist, er hat halt immer Kopfschmerz, ja, und wenn er die nicht hat, dann ist es sinnvoll, dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird und sozusagen aus der Wahrnehmung rausfällt. Und da ist dieses Wörtchen, diese Minimax-Intervention, sondern besonders hilfreich, wenn die Klienten sagen, es war nicht so schlimm mit den Kopfschmerzen. Und es ist hilfreich, wenn ich selber so rede, wenn ich sage, entspannen Sie sich mal und denken Sie jetzt mal nicht an die Steuererklärung und all den Stress, den Sie haben. Dann rede ich halt so, dass ich die Abwesenheit von was Unangenehmem artikuliere, aber ich rede es damit her. Und wenn ich das bei mir bemerke, dann hilft es auch bei mir, wenn ich mit dem Wörtchen sondern die Aufmerksamkeit wieder lenke auf das, was wünschenswert ist, was wir beide wollen. Wir wollen Entspannung, wir wollen eine angenehme Erfahrung, eine Erfahrung von Sicherheit, eine Erfahrung von Stärke oder was auch immer das Ziel ist, was man mit dem jeweiligen Gesprächspartner hat.
Und das heißt, es ist so ein bisschen, ne, gegen den rosa Elefanten-Effekt. Man sagt ja immer, das Gehirn kennt kein Nicht. Ne?
Genau.
Ich möchte nicht mehr depressiv sein. Ich möchte mich nicht mehr mit meiner Frau streiten. Das Netzwerk, das angeht, ist Depression, Streit mit der Frau oder dem Mann. Und mit dem Sondern kommt man raus und ist sofort in der Ziel- und Lösungsorientierung, darüber auch oft in der Ressourcenaktivierung. Und es ist, finde ich, auch immer wieder Gold wert, wenn wir ein sogenanntes Nicht-Ziel genannt kriegen. Ne? Was möchten Sie? Ich möchte die Abwesenheit von irgendwas, um dann in die positive Zielformulierung zu kommen.
Und gleichzeitig kann man diesen rosa Elefanten-Effekt auch nutzen für den Weg der Beratung und der Therapie. Denn der rosa Elefanten-Effekt beschreibt ja die Erfahrung, dass das, was nach einer Negation kommt, denken Sie nicht an die Steuererklärung, dass das aber präsent wird.
Ja.
Und wenn ein Ziel klar ist mit dem Klienten, dann kann man sich diesen rosa Elefanten-Effekt zunutze machen, indem man zum Beispiel sagt, es ist nicht nötig, dass Sie sich jetzt vergegenwärtigen, wie gut die Zeit investiert ist, dass Sie hier diesem Gespräch jetzt folgen. Und es ist nicht nötig, dass Sie sich ausmalen, wie es ist, wenn Sie das Wörtchen sondern sich auch angewöhnen, immer dann zu nutzen, wenn Sie mal irgendwie die Abwesenheit von was Unangenehmem beschrieben haben. Ja, das brauchen Sie sich auch nicht vornehmen, das brauchen Sie sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn Sie sich da mehr dafür sensibilisieren, sondern Sie können das einfach als eine interessante Sache erstmal wahrnehmen, die Sie hier erstmal anfangen, dafür sensibilisiert zu werden. Und es ist nicht nötig, dass Sie das systematisch trainieren müssen, sondern es kann auch sein, dass es für Sie viel angenehmer ist, immer mal wieder aufzuschauen und zu registrieren. Ach, ich habe ja gerade sondern gesagt und sich darüber zu freuen.
Das ist super und das ist die Minimax-Intervention, ein sogenannter Nicht-Vorschlag.
Genau. Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ob du es auch so einsetzt, ob ich es von dir habe. Ich nutze diese Nicht-Vorschläge, ich finde sie ganz großartig und ich nutze sie auch. Manchmal, ich weiß nicht, viele kennen es vielleicht, ich kenne es leider. Wenn ich eine Idee habe für meinen Klienten und ich bin der Ansicht, es ist eine super Idee. Aber man weiß ja natürlich nicht. Na, eigentlich ist es ja immer besser, die Ideen kommen aus den Klienten selber raus. Und dann ist man jetzt so überzeugt von seiner Idee und dann ertappe ich mich manchmal dabei, dass ich meinem Klienten eigentlich gar nicht mehr richtig zuhöre, sondern nur darauf warte, dass er mir ein Stichwort gibt, damit ich jetzt meine Idee präsentieren kann, die ich ja glaube, die beste für ihn ist. Und wenn ich das merke, weil eigentlich bin ich dann ja gar nicht mehr bei meinem Klienten, ne, sondern ich höre ihm gar nicht mehr richtig zu. Und dann hilft es mir total, auch einen Nicht-Vorschlag zu machen und zu sagen, Frau Schmidt, es ist wahrscheinlich keine gute Idee für Sie, mal über XY nachzudenken, weil ich dann den Effekt habe oder weil die Minimax-Intervention dann den Effekt hat, sie muss darüber nachdenken, sie muss es prüfen, ob es für sie gut ist oder nicht. Ne? Das ist, heißt, es beugt dem vor, dass ich ihr einfach was überstülpe. Ich lade Sie ein, es zu prüfen. Und egal, was sie jetzt sagt, entweder sagt sie, doch, Frau Nürs, ist eine gute Idee, wunderbar, hat sie den Vorschlag angenommen, oder sie sagt, nee, Frau Nürs, Sie haben recht, das ist keine gute Idee. Und egal, was sie sagt, sie hat mich nicht zurückgewiesen, sie hat mich immer bestätigt. Und das heißt, ich eröffne damit den Klienten die Möglichkeit, es zu überprüfen. Und egal, was sie sagen, es ist immer okay, sie brauchen sich keine Gedanken über die Beziehung, über die Bindung zu machen, sie haben mich immer bestätigt. Und dafür finde ich diese Nichtvorschläge auch sehr hilfreich.
Genauso geht's mir auch, wenn ich gequält bin von irgendwas, was ich dem anderen an tollem Vorschlag von mir zugutekommen lassen möchte. Und manchmal geht mir das so. Dann hat sich's für mich als sinnvoll erwiesen, da nicht einfach rauszuplatzen und zu sagen, Mensch, Sie müssen das und das machen. Denn wenn man das so macht und der Vorschlag passt nicht und der Klient kriegt's nicht umgesetzt, dann enttäuscht er mich und der Klient hat damit tendenziell eher Stress. Wenn das einmal passiert, ist das nicht schlimm. Aber wenn der eine tolle Idee von mir ablehnt, dann bin ich natürlich stimuliert und dann denke ich, ja, muss ich eine zweite Idee bringen, ja? Und wenn die zweite Idee dann auch nicht so für ihn praktikabel ist, dann fängt es an, für unsere Beziehung schwierig zu werden. Und da ist es wirklich eine große Hilfe, die tollen Ideen, die man dem anderen zugutekommen lassen will, ein bisschen zurückhaltender anzubringen. Und diese Nichtvorschläge, die ermöglichen es dem Klienten ganz druckfrei, sich zu überlegen, ist es tatsächlich nicht gut, was der Herr Prior sagt? Der hat ja gesagt, wahrscheinlich ist es für Sie kein sinnvoller Gedanke, mal das und das zu machen. Dann hat man wirklich in aller Ruhe die Möglichkeit, das zu überlegen. Man weiß, man enttäuscht ihn nicht, wenn das kein guter Gedanke ist. Aber wenn es doch ein guter Gedanke ist, dann kann man sagen, ach, wäre eigentlich doch eine Möglichkeit und dann lasse ich mir erklären, warum und wie das eine Möglichkeit ist und dann freue ich mich, dass der Klient das angenommen hat, was ich in diesem Schutzraum eines Nichtvorschlages ihm ins Bewusstsein gerückt habe. Ähnlich wie ich unangenehme Dinge ihm auch ins Bewusstsein rücken kann, wie die Steuererklärung, die er noch machen muss.
Genau, zu diesen Nichtvorschlägen ist mir mal aufgefallen, vielleicht so ein bisschen Fun Fact oder Partywissen, wer es auch genutzt hat, ich weiß nicht, wer noch Praktika kennt, so eine Baumarktkette, die ist mittlerweile pleite gegangen, die hatten eine Werbung, die auch erstaunlich gut in den Köpfen geblieben ist und zwar haben die immer gesagt, 20% auf alles außer Tiernahrung. Und alle so, was? Praktika hat auch Tiernahrung und was haben die eigentlich beworben und womit hatten die den größten Umsatz? Tiernahrung. Ganz geschickt haben sie es irgendwann gemacht und haben gesagt, 20% auf alles, was keinen Stecker hat. Und natürlich geht es sofort im Kopf an. Man ist sofort mit den Sachen beschäftigt, die einen Stecker haben. Ne? Genau. Okay, jetzt sind sie pleite gegangen, aber es war an sich eine sehr erfolgreiche Werbung. Und da habe ich gedacht, ja, die arbeiten auch sozusagen mit dem rosa Elefanten-Effekt. Ne?
Ja.
Genau. Es gibt noch eine Minimax-Intervention, die wirkt fast wie ein Nicht-Vorschlag und es kommt nur ein Wort dazu, nämlich noch nicht.
Ja, in der Tat, ja. Also wenn Klienten beschreiben, was sie nicht hinkriegen und was für sie nicht machbar ist, wo ich dann denke, ach, sollte aber für sie vielleicht irgendwann machbar sein, dann bin ich verständnisvoll, dass sie den Eindruck haben, ja, das kriegen sie nicht hin. Aber die Art und Weise, wie ich da verständlich bin, ist, dass ich sage, Das können Sie sich im Augenblick noch nicht vorstellen, dass Sie das mal ein bisschen oder ansatzweise hinkriegen könnten. Es ist sinnvoll, das, was da wünschenswert ist, in kleinen Schritten zu machen. Dann ist es auch leichter umsetzbar. Aber mit diesem noch nicht hält man die Tür offen für eine bessere Zukunft. Und deswegen ist dieses kleine Wörtchen noch nicht, was man dazufügen sollte, wenn man Verständnis haben will und Verständnis rüberbringen will für das, was ein Klient als Unfähigkeit beschreibt.
Ja. Und es gibt ein Pendant dazu, und zwar die Minimax-Intervention bisher, früher, in der Vergangenheit.
Genau.
Auch da spielst du mit den Zeitlinien.
Genau. Der Klient sagt ja oft, ich bin immer so ungeduldig, oder er sagt, ich bin immer so geduldig. Man kriegt ja hin, dass alles ein Problem ist. Man muss es halt nur doof finden. Ja. Und wenn ein Klient so redet, ich bin immer so, dann sage ich, in der Vergangenheit waren sie oft so. Ich mache das immer auch zu einem oft, was eine andere Minimax-Intervention ist. Und dadurch lasse ich die Tür offen für eine bessere Zukunft. Ich sage, in der Vergangenheit war das so und über die Zukunft wissen wir ja nicht. Und wenn der Klient sagt, nee, das werde ich auch in Zukunft nicht hinkriegen, dann sage ich, zurzeit denken Sie noch, dass Sie das nie hinkriegen können. Ja. Und das lässt offen, dass es vielleicht doch eine Tür gibt, dass es in diese Richtung Entwicklungsmöglichkeiten gibt.
Absolut. Und es verschiebt das Problem ja auch so ein bisschen in die Vergangenheit bisher.
Früher. In der Tat, ja. Genau. Ja.
Hast du eine Lieblingsintervention, Manfred?
Ja, ich habe ganz, ganz viele Lieblingsinterventionen, die für mich so wesentlich sind dafür, dass Beratung und Coaching und Therapie was so Beglückendes und Bereicherndes und Erfüllendes ist. Also eine Sache, die ich viel mache, ist wirklich das Sondern, weil das die Weichen in bessere Richtungen stellt. Ich habe mir angewöhnt, dass ich immer dann, wenn jemand über ein Problem redet oder über eine Unfähigkeit oder was unangenehm oder quälend oder belastend ist, dass ich das mit dem Zusatz in der Vergangenheit belege, was erzwingt, dass man auch in der Vergangenheitsform darüber redet und was die Tür offen hält für eine bessere Zukunft. Eine Lieblingsintervention und eine extrem wirkungsvolle Sache, ohne die ich mir Beratung und Therapie schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorstellen kann, das ist die gute Vorbereitung, die Produktinformation, die das ist, was nach meiner Erfahrung man innerhalb von 10 Minuten machen kann und was den größten Effekt im Rahmen von Beratung und Therapie hat. Einen größeren Effekt kriegt man in 10 Minuten nicht mehr hin, nicht mal mit der tiefsten Hypnose oder mit was weiß ich für welchen Wundertechniken.
Und da hast du ein weiteres, also auch die Minimax-Intervention, ne? Das ist ja ein Fachbuch. Ich glaube, sie haben sich mittlerweile über 200.000 Mal verkauft. Exorbitant für ein Fachbuch, weil sie so hilfreich sind. Und es ist ein ganz schmales, kleines Büchlein. Und du hast das andere schmale, kleine Büchlein, ist Therapie und Beratung optimal vorbereiten. Und es sind eigentlich nur ganz wenige Schritte, wie du schon im ersten Kontakt, bevor du dem Klienten die Hand schüttelst, am Telefon, schon in einen Modus bringst, wo er weiß, was ihn erwartet, wo er ins aktive Arbeiten kommt, wo er eine Zuversicht, ein Vertrauen in sich selbst findet. Magst du die Schritte mal darstellen?
Ja, wenn jemand anruft und sagt, Herr Prior, ich hätte gern einen Termin bei Ihnen, und ich dann nach einer kurzen Sondierung zu dem Schluss komme, dass ich einen Termin machen kann und will, weil ich Kapazitäten habe und weil ich in dem Bereich auch zuversichtlich sein kann, sehr wahrscheinlich, dass wir was Gutes erreichen, dann mache ich einen Termin aus, informiere darüber, wie die Kosten sind, wie der Rahmen sind, und dann sage ich noch, und jetzt wollen Sie sicher auch noch wissen, was mir in diesem Termin, den wir jetzt ausgemacht haben, was mir da wichtig sein wird. Und auf diese Einleitung hat bisher jeder gesagt, ja, das würde ich gerne wissen. Und dann kommt meine Produktinformation Psychotherapie, wie ich das mache, Psychotherapie, Beratung, Coaching, Manfred Prior. Und die hat bei mir 4 Punkte. Der erste Punkt ist, dass ich sage, zunächst wird mich natürlich interessieren, was Sie denken, was ich wissen muss, damit ich für Sie ein guter Coach, Berater, Therapeut sein kann und damit ich auf Stand bin. Auf Stand von dem, was Ihr Anliegen ist. Der zweite Punkt ist, dass ich sage, mich wird interessieren, wo Sie hinwollen durch die Zusammenarbeit mit mir, was Ihre Ziele sind. Da werde ich Ihnen viele Fragen dazu stellen, weil mir wichtig ist, dass ich mit Ihnen zusammen an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen kann. Und damit ich mit Ihnen zusammen an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen kann, frage ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig, wo Sie hinwollen.
Und meiner Erfahrung nach ist das auch die Frage, wo die Klienten sich total gut abgeholt fühlen, wo sie sofort merken, es geht ihm wirklich darum, was ich will. Er will mich verstehen. Und man kann nach nichts Besseres fragen als nach dem Ziel. Nicht nur für die Ziel- und Lösungsorientierung, weil das ist das Essentielle für den Klienten. Und wenn er spürt, dass man daran Interesse hat, sein persönliches Ziel zu verstehen und ihm dabei zu helfen, das zu erreichen und das so spürbar wird, direkt im ersten Kontakt, hat man sofort einen sehr guten Rapport und eine sehr gute Bindung und Vertrauen.
Ja, und es ist ja sozusagen auch meine Vorinvestition in die gute Zusammenarbeit, dass ich diese Informationen noch gebe, mir die Zeit dafür nehme und damit auch kommuniziere, ich will von deinen Zielen ausgehen. Du brauchst nicht befürchten, dass ich sage, aber in Wirklichkeit solltest du lieber das so und so machen und das anstreben. Und das vermittelt gleichzeitig die Art und Weise, wie ich über Therapie und Beratung denke. Ich denke über Therapie und Beratung so, dass das ein gemeinsames Unterfangen ist, wo der Klient die Ziele setzt und ich alles, was ich kann, zur Verfügung stelle, damit der Klient seine Ziele mit größerer Wahrscheinlichkeit erreichen kann und damit er da in Richtung vorankommt. Und implizit habe ich außerdem gesagt, ich möchte Ihre Ziele gut verstehen, weil ich mit Ihnen an einem Strang in die gleiche Richtung ziehen kann. Das heißt, Therapie ist, wir ziehen in einem Strang in die gleiche Richtung. Der dritte Punkt meiner Vorbereitung ist, dass ich sage, zusätzlich zu dem, was ich wissen muss und was Ihre Ziele sind, wird mich interessieren, was Sie schon versucht haben, um in Richtung Ihrer Ziele voranzukommen. Da werden Sie einiges gemacht haben, was Sie vorangebracht hat. Das interessiert mich, weil man das ja möglicherweise weiter ausbauen kann.
Und Sie werden einiges. Was ist da, wenn ich einmal kurz fragen darf, was ist da die implizite Wirkung dieser Frage?
Die Frage ist, Sie sind aktiv und Sie haben schon einiges gemacht, was zu einer Besserung geführt hat, ohne Beratung und Therapie, einfach aus sich heraus. Sie sind also, der Effekt ist, dass Sie Klienten sich als veränderungskompetent erleben. Mhm. Und der Effekt ist, wenn ich sage, mich interessiert das, was zu einer Besserung geführt hat, weil man das weiter ausbauen kann und mich interessiert, was nach hinten losgegangen ist, weil ich mir das mit Ihnen gerne sparen können möchte und dazu muss ich es halt wissen. Wenn ich das so sage, dann heißt Therapie oder Beratung, Sie sind aktiv in Richtung Besserung. Und das, was Sie da voranbringt, das machen Sie weiter. Und das, was Sie zurückwirft und nach hinten losgeht, das lassen Sie bitte bleiben.
Wunderbar.
Und das ist mein Konzept von Beratung und Therapie. Der Klient ist weiterhin aktiv. Das ist ein anderes Konzept wie das, was viele Klienten zunächst mal haben. Die denken, oh, ich bin so erschöpft, ich bin so am Ende, jetzt gehe ich in Therapie. Da heule ich mich erst mal aus. Der Therapeut richtet mich auf und sagt mir, was ich tun soll. Und dann versuche ich das zu tun und dann geht es mir besser. Das ist ein sehr verbreitetes Konzept in der Bevölkerung, etwas karikiert. Und dieses Konzept ist nicht sinnvoll für die Art und Weise, wie ich arbeite, sondern für die Art und Weise, wie ich arbeite, ist das Konzept sinnvoll. Sie kämpfen mit dem Leben und mit der Lösung ihrer Probleme. Das machen Sie bitte weiter. Dabei werde ich Sie so gut wie möglich unterstützen. Und das, was Sie da zurückwirft, das lassen Sie bitte bleiben.
Wunderbar.
Das war der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, der ist ganz einfach. Ich kündige an, mich würde interessieren, was sich möglicherweise zwischen unserem heutigen Termin, Vereinbarungstelefonat und dem eigentlichen Termin, was sich da möglicherweise an kleineren, manchmal sogar größeren Besserungen oder Klärungen eingestellt hat bis zu unserem Termin. Denn die Wissenschaft hat festgestellt, nicht nur, dass Schokolade Staniol enthält, sondern die Wissenschaft hat festgestellt, dass bei 70-80% der Menschen, die mit so einem Anliegen wie Ihrem zu einem Experten kommen, dass es da kleine oder größere Besserungen oder Klärungen gibt zwischen dem Terminvereinbarungstelefonat und dem eigentlichen Termin. Und wenn das bei Ihnen auch so sein sollte, achten Sie drauf, weil man das ja weiter ausbauen kann.
Und das ist eine wunderbare Aufmerksamkeitslenkung und eine Möglichkeit, auch in die Hoffnung und Zuversicht zu kommen.
Das ist eine massive Suggestion, das ist eine massive, sich selbst erfüllende Prophezeiung in Richtung Besserung. Und durch diese kleine Bemerkung mit diesen drei Sätzen habe ich zu 95% gebesserte Klienten, die mir erzählen können, was sich getan hat zwischen dem Telefonat, wo der Termin vereinbart wurde, und dem eigentlichen Termin. Die erklären einem dann auch, naja, als es mir richtig schlecht ging, da habe ich nicht an Therapie gedacht, da habe ich ums Überleben gekämpft. Als ich mich weiter rausgearbeitet habe, da habe ich gedacht, jetzt kann ich mir mal, dann wurde der Kopf frei dafür, dass ich mir Unterstützung hole. Und als ich mich dann entschieden habe, sie anzurufen, ging es mir schon mal besser. Während des Telefonats hat der einen ganz vernünftigen Eindruck gemacht und jetzt weiß ich, wie ich mich vorbereiten und worauf ich mich drei einstellen kann, da geht es mir noch mal besser. Und seit dem Telefonat bis zu dem Termin, da hat sich noch Folgendes geklärt und mir ist aufgefallen, das, und dann erzählen Sie, was es an Klärungen oder an Besserungen gab. Und das macht Beratung für und Therapie für und Coaching so leicht für mich, weil ich durch diese Vorbereitung gebesserte Klienten habe und mit denen ein Teil der Arbeit ist, dass man diese Welle der Besserung einfach weiter surft.
Genau, und das macht die Arbeit auch für uns leichter, auch wenn Klienten kommen, schon Ressourcen und Hoffnung mitbringen. Also ich finde es erfüllender und es macht mir mehr Freude. Es ist natürlich auch effektiver, zielführender.
Die Klienten kommen in so einem Zustand von Ärmel aufkrempelnder Zuversicht. Ja, ich habe ja schon einiges selber erreicht aus eigener Kraft. Das, was der hier erzählt, macht mir Sinn. Da weiß ich jetzt, wo es lang geht. Und ich bemerke, dass sich da weiterhin was Gutes tut, wenn ich in dieser zuversichtlichen, Ärmel aufkrempelnden Haltung bin. Ja, jetzt packe ich das an und da habe ich einen guten Unterstützer, der sich an meinen Zielen orientiert und wo ich nicht fürchten muss, dass ich das tun muss, was der für sinnvoll findet und womit ich möglicherweise Stress habe, weil es nicht zu mir passt.
Und ich habe das ja erlebt, das hat mich ja zur Hypnotherapie gebracht. Ne? Ich habe ein Seminar besucht von dir und du hast eine Demo gemacht mit den Minimax-Interventionen und es wirkt total organisch. Also es war wie ein total fließendes Gespräch, total natürlich. Und ich habe gemerkt, dass dein Klient in einen ganz anderen Zustand kommt, dass ich, also man konnte es wirklich auch in der Körperhaltung ablesen und auf einmal sprudelten die Ideen. Und es kamen wie von selbst immer mehr kreative Ideen. Und ich saß da und dachte, das ist ja der Wahnsinn, das möchte ich auch können und habe gemerkt, also ich habe gemerkt, du machst da irgendwas, aber ich konnte in dem Moment nicht sagen, was das ist. Es war für mich wirklich ganz neu, aber mir war klar, dass da Methodik und Technik hintersteht, dass da auch Haltung hintersteht, ohne dass ich es in dem Moment greifen konnte, weil es sich so natürlich und organisch im Verlauf angefühlt hat und ergeben hat. Von außen betrachtet.
Und es ist halt das Ergebnis von vielen Kleinigkeiten. Es ist das Ergebnis der Vorbereitung. Und wenn der Klient dann in die erste Sitzung kommt und sagt, naja, als ich Sie angerufen habe, da war es noch richtig schlimm mit meinen Ängsten oder Depressionen oder was immer Sie hatten oder mit dem Stress. Und jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Und wenn ich dann mit Sondern weitermache, sage ich, es ist nicht mehr so schlimm, sondern... Ja, es ist irgendwie, und dann erforschen wir gemeinsam, wie dieses positive Erleben ist und schaffen Raum dafür, dass man das Positive erlebt. Und das ist Ergebnis von sprachlichen Kleinigkeiten, von guten Vorbereitungen. Und ich sage dann, in der Vergangenheit war es viel Stress, ja, das war früher viel mehr, jetzt ist es nicht mehr so viel, sondern wie ist es jetzt und beschreiben Sie mir das. Und während Sie die positive Alternative beschreiben, aktiviert das diesen Zustand auch mehr und ratifiziert ihn und führt dazu, dass er gewürdigt wird und nicht sozusagen ignoriert wird, weil mit dem Psychologen muss ich ja über Probleme reden und nicht über das, wie es mir gut geht, ja. Aber je länger und je mehr ich Therapie mache im Verlauf meines Lebens, umso mehr rede ich mit den Klienten über das, was gut geht. Und je länger ich mit einem Klienten zusammenarbeite, am Anfang ist der Teil, wo die über Probleme reden, groß, weil die müssen ihre Geschichte erstmal erzählen und das ganze Schwere, was es da ist, dafür muss Raum sein. Aber je länger ich mit denen arbeite, umso mehr verschiebt sich das Gewicht auf das, was sie gut hinkriegen. Und da staune ich, was die Menschen hinkriegen. Das finde ich bewundernswert. Da habe ich zum Glück den Vorteil, dass ich so davon profitieren kann, wenn Menschen was gut hinkriegen und vor allem, dass ich das auch mich gut damit fühlen kann, wenn die Dinge gut hinkriegen, die ich selber im Leben nicht so gut hinkriege. Da habe ich das Glück gehabt, in meiner Sozialisation immer gute Erfahrungen mit meinem großen Bruder gemacht zu haben, der stärker war, der klüger war, weil er einfach 2,5 Jahre älter war. Und der mir immer vermittelt hat, dass das, wie ich das 2 Jahre jünger und schwächer und kleiner, dass, wie ich das mit großer Anstrengung aber versuche hinzukriegen, dass das toll ist. Der hat nie irgendwas Entwertendes gesagt. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass ich auf diese Art und Weise ein Mensch geworden bin, der sich an dem freuen kann, was Menschen gut hinkriegen, auch wenn die da besser sind in vielen Bereichen. Und ich liebe es so, mit Menschen zusammen zu sein, auch im Privatleben, die irgendwas richtig, richtig gut können. Das finde ich begeisternd, das bewundere ich hemmungslos. Und auch wenn das in dem Bereich ist, wo ich selber aktiv bin. Also ich liebe es, im Sport mit Leuten zusammen zu sein, die da richtig gut sind oder in der Musik oder die klüger sind als ich und so viel mehr wissen über das, was mich auch interessiert. Da kann ich nicht genug davon kriegen.
Wobei ich sagen muss, ich habe dich klettern sehen, Manfred, wie eine Katze, unfassbar. Also da ist es schwer, drüber zu kommen. Aber ja, ich habe dich auf jeden Fall schon immer so erlebt und auch ganz am Anfang hast du das mal gesagt und man spürt es bei dir, ne, dass du dich unheimlich freust, wenn Menschen was können, wenn Menschen was besser können. Und ich glaube auch diese Haltung, das spüren die Klienten, dieses Mitfreuen, dieses ihnen von ganzem Herzen wünschen, ein Support, ohne dass sie Angst haben müssen, dass man es ihnen missgönnt, dass man neidisch ist oder sowas, sondern wirklich ein absolutes Mitfreuen, Unterstützen und Mitgehen.
Ja.
Ich habe mal eine Frage, die sich oft stellt, auch in den Ausbildungen, ne? Wenn wir so über Ziel- und Lösungsorientierung sprechen. Du hast ja auch gesagt, am Anfang ist es so, dass die Klienten erstmal erzählen müssen, ne, was auch schwierig ist und dass es dann mehr und mehr verschiebt. Und wie ist da dein Timing? Wie lang lässt du die erzählen? Wir würden ja auch sagen, das ist ein Pacing, ne? Den Raum zu geben für das, was schwer ist. Wenn die einen Satz sagen und wir sagen, Mensch, da können wir doch gleich in die Lösungsorientierung gehen, dann fühlen die sich eventuell nicht verstanden. Wie schaffst du diesen Übergang und diesen Shift? Oder wann machst du das? Wann machst du das? Wie viel?
Also im Rahmen von Therapie vor allem ist ja oft der Ausgangspunkt, dass Menschen unter Situationen oder unter Symptomen und Problemen massiv leiden. Und da ist es wesentlich, das ist die Conditio sine qua non Therapie oder Vorankommen, dass man den anderen davon überzeugt, dass man verstanden hat, wie groß und schlimm das Leiden ist. Und wenn man den Klienten nicht davon überzeugen konnte, dass man das versteht, wie schrecklich und wie schlimm das ist, dann hört der mir nicht zu, wenn es in Richtung Besserung gehen soll. Und so bin ich auch. Wenn ich ein Problem habe, dann möchte ich, dass der Berater, an den ich mich wende, oder der Freund, dass der das erstmal so versteht, wie ich das auch verstehe. Und wenn der das nicht versteht, dann traue ich dem nicht zu, dass es sich lohnt, dass ich mit dem weiter drüber rede, es sei denn, ich will da nur klagen. Ja? Wenn ich mit jemandem spreche, von dem ich mir hoffe, dass ich da irgendwelche Anregungen kriege oder dass es besser wird, dann muss der mich verstanden haben. Und seitdem ich dieses Rüberbringen von Verständnis nicht mehr nur mit Worten mache, sondern mit einer einfachen Skizze, wo ich dem anderen vor Augen führe und sage, gucken Sie, so habe ich das verstanden. Das, was Sie belastet, ist zum einen, dass Sie da Ihre Mutter haben, die da so viel Pflege jetzt braucht, weil sie so dement ist. Das, was außerdem schwierig ist, dass ihr Chef ein Choleriker ist, wo sie nie wissen, wann das ist. Und was drittens noch wichtig ist, dann erzähle ich das Dritte. Und wenn ich das in eine Skizze bringe, dann sieht der Klient, dass ich das verstanden habe, vor allem wenn die Skizze sehr drastisch mit roten Pfeilen oder bezüglich der Mutter, da, wenn die Mutter sehr gebrechlich ist, dann male ich auch das in die Nähe rückende Grab hin, in das sie schrittweise immer weitergeht mit ihrer Demenz, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der andere nicht nur meinen Worten Glauben schenken muss, dass ich ihn verstanden habe, sondern er sieht buchstäblich das und wie ich die Dramatik der Situation verstanden habe. Und das ist eine große Hilfe für die Klienten vor allem, die gelernt haben, naja, was die Leute sagen, das zählt nicht so viel, ich achte auf das, was sie tun.
Ja, und das heißt eine ganz große Validierung. Und das sind Visualisierungsmethoden und da hast du die Punkt-Punkt-Komma-Strich-Methode erfunden. Da machen wir, glaube ich, mal eine eigene Folge zu. Das ja, kriegen gerne. Wir hier A nicht mehr unter.
Ich liebe es,
ist auch eine eigene Folge absolut wert. Ja. Ich sage aber hier schon eine Sache, wenn jetzt die Leute denken, oh weh, da muss ich malen können. Man muss es nicht und ohne dich beleidigen zu wollen, Manfred. Ich sage immer, es gibt eine Sache, also du machst ganz einfache Skizzen und wenn ich es beibringe, sage ich immer, es gibt eine Sache, die ich besser demonstrieren kann als Manfred, obwohl er es erfunden hat, man muss für die Methode nicht malen können.
Je Gut, schlechter aber das, die Zeichnung, was ich besser demonstrieren kann, ist, wie schlecht man das machen kann und wie es trotzdem hilft.
Absolut, absolut. So ist es. Und ich glaube, je schlechter man es zeichnet, also zum einen ist man Modell und es ist auch sofort klar, es ist flüchtig, es ist veränderbar. Also wenn man da anfängt mit 3D und Schatten und so, ne, dann denkt er, okay, kann der Klient ja gar nicht mehr sagen, ah, nee, so ganz richtig ist es nicht. Ne, sondern je skizzierter das aussieht, desto besser ist es und man entwickelt eine eigene Sprache mit dem Klienten. Also um da schon mal die Angst rauszunehmen, wir machen eine eigene Folge. Ich würde hier nochmal ganz kurz zurückkommen, Manfred. Wir sind ja eigentlich bei Minimax-Interventionen haben wir gestartet und es gibt einfach zwei Interventionen, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen will und die unbedingt, finde ich, in der Folge bei Minimax-Interventionen noch dabei sein müssen. Und zwar die Minimax-Intervention der konstruktiven W-Fragen oder beziehungsweise auch nicht ob, sondern eine W-Frage. Nicht ob Sie eine Idee haben, sondern welche Idee haben. Nicht ob man einen Schritt gehen kann, sondern welchen Schritt man gehen wird. Die will ich auf jeden Fall noch unterbringen. Und als auch eine ganz wichtige Minimax-Intervention die kleinen Schritte. Und da habe ich bei dir immer wieder beobachten können oder da hast du auch immer wieder darauf hingewiesen in den Übungen, ne? Manchmal, wenn Gespräche stocken, und zwar gar nicht so selten, dann liegt es daran, dass der Schritt, die Frage zu groß gewählt war. Magst du dazu noch ein bisschen was ausführen? Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, wenn Menschen über Probleme reden, dann reden sie ja gerne, um einen gut zu informieren, sehr generalisierend darüber. Sie sagen, ja, ich bin immer so im Stress und wir haben gesehen, immer ist problematisch, weil es das Problem größer macht, als es in Wirklichkeit ist. Es ist sinnvoll, Ausnahmen zu dieser Problemregel von ich bin immer im Stress zu finden. Und diese Ausnahmen findet man durch die richtige Fragetechnik. Wenn jemand sagt, mein Problem ist, dass ich immer so im Stress bin und wenn ich dann Ausnahmen finden will, dann kann ich die falsche Frage stellen. Die falsche Frage wäre, gab es das auch mal in der letzten Zeit, dass Sie nicht im Stress waren? Oder gab es das mal, dass Sie richtig entspannt und gelöst waren? Dann ist die Gefahr sehr groß, wenn ich so frage, dass der andere vorsichtshalber nicht richtig nachdenkt, sondern erst mal sagt, nee, und dann gibt es keine Ausnahmen, dann ist das Problem größer. Wenn man die Frage nach den Ausnahmen, die man ja finden will, damit die Probleme kleiner werden und dadurch leichter lösbar, wenn man die Frage nach den Ausnahmen in Form einer konstruktiven W-Frage stellt, konstruktive W-Frage heißt, die Frage fängt mit W an, wann waren Sie mal kleine Schritte ein bisschen weniger gestresst oder in letzter Zeit ein bisschen entspannt? Wann gab es da mal eine kleine Insel der Entspannung? Dann impliziert man, dass es das gab und fordert durch diese Art der Frage den anderen dazu auf, nachhaltig und gründlich nachzudenken, weil man impliziert ja, dass es war und der muss dann nur suchen, wann das war und nicht, ob das war. Und deswegen ist diese Formulierung sowohl wann und welche Ausnahmen es da gab, ist eine besser wie ob. Da gibt es nur Ja oder Nein. Und diese Art von konstruktiven W-Fragen, einer Frage, die mit W anfängt, welche Ausnahmen gab es denn oder gibt es da, wo Sie ein bisschen entspannt waren oder mal ein bisschen durchatmen konnten, kleine Schritte, die stellt sicher, dass man tatsächlich auch was findet. Und wenn man mehrere solche Dinge findet, die Regel, die ich aufgestellt habe, ist, dass es für jedes Problem, das wir mit Beratung und Therapie bessern können, dass es dafür mindestens drei Ausnahmen gibt. Diese Ausnahmen findet man dadurch, dass man die richtige Fragetechnik anwendet. Und ein Element davon, dass man diese Ausnahmen auch findet, bestehen in diesen konstruktiven W-Fragen.
Wunderbar. Und was du gemacht hast, um die kleinen Schritte zu kreieren, sind auch Vergleiche, ne? Nicht wann war es leicht, sondern wann war es leichter.
Genau.
Und ich erlebe das auch so, was du gesagt hast, die Leute kommen ins Suchen. Ganz viele Minimax-Interventionen lösen Suchprozesse aus. Und man sieht es auch häufig oder merkt es im Gespräch, wenn man fragt, sie wollen nicht mehr dies und das, sondern dass die Leute wirklich rausgehen aus dem Blickkontakt und ich sage immer innerlich suchen, innerlich kramen, wie auch immer man das nennen will, wirklich auch Mini-Trance Nuancen entstehen. Auch bei den W-Fragen kann man das häufig ganz genau beobachten und richtig mitkriegen. Und dann ist es auch wichtig, den Leuten die Zeit zu geben für diesen Suchprozess, der manchmal auch ein bisschen dauert. Und wir ja oft so darauf gepolt sind, schnell, schnell und dann die nächste Frage nachschieben, sondern hier auch wirklich die Zeit geben. Und das ist ja auch nur, wenn Suchprozess stattfindet, passiert ja auch wirklich was Neues. Das andere wusste ich schon vorher, ne?
Genau.
Genau, okay, super. Also zum einen sage ich nochmal kurz, man findet die Minimax, es gibt ein fantastisches Buch und das ist auch noch total schön gestaltet, weil ein Freund von dir auch noch das Ganze bebildert hat mit einem ganz süßen und wunderbaren Bärencomic, der jede Minimax-Intervention nochmal kommentiert. Das ist wirklich zauberhaft und hilft einem natürlich auch, sie sich besser zu merken. Und im Methodenschatz, das verlinken wir unten, findet ihr unter Ziel- und lösungsorientierte Gesprächsführung eine Zusammenfassung der Minimax-Intervention und auch Beratung und Therapie optimal vorbereiten. Dazu gibt es einen Hypnosalon, noch einen ganzen Fachvortrag. Also das verlinken wir unten, da kann man da auch reingucken. Und jetzt würde ich so abschließend von dir wissen, Manfred, du bist ja immer sehr aktiv und guckst dir Sachen genau an und hast immer irgendein Projekt und entwickelst immer irgendwas weiter. Woran arbeitest du aktuell? Was sind deine nächsten Projekte?
Also das, wovon ich träume und was mich umtreibt, ist, dass ich für Kollegen, die was lernen wollen, reale Beratungs-, Coaching- und Therapiesitzungen zur Verfügung stelle. Und der Hintergrund dafür ist, dass ich immer am meisten gelernt habe, wenn ich gesehen habe, wie meine Lehrer de facto real therapeutisch oder beraterisch gearbeitet haben. Diese Möglichkeit möchte ich schaffen, dass man sehen und miterleben kann, wie man Beratung noch machen kann, als man das bisher kennt. Und da habe ich viele Klienten, die sagen, Mensch, können Sie das nicht meinem Psychologen, weil manche kommen, obwohl sie woanders sind, zu mir und sind da auch geschickt für irgendein Thema, können Sie das nicht meinem Psychologen auch beibringen oder zeigen? Ich möchte, dass die das auch können. Bitte verbreiten Sie das doch, weil das habe ich bisher auf meinem Weg nicht gefunden. Also daran arbeite ich gerade, dass die Sitzungen, die ich da gemacht habe, wo die Klienten mich drängen, Mensch, zeig es deinen Kollegen, damit die das auch können, dass ich die zur Verfügung stelle. Und dafür lerne ich gerade Filmschnitt, weil ich möchte das kommentieren, damit man das auch ein bisschen besser verstehen kann. Ich möchte kommentieren, wie mein Vorgehen ist und warum ich wie vorgehe. Das soll da immer eingeblendet sein. Ansonsten sind die Sitzungen ganz vollständig und durchlaufend und es gibt hinterher noch Feedback. Also das ist das, woran ich langfristig sitze und wovon ich träume, dass es mehr Möglichkeiten gibt, als nur in Seminaren Demonstrationen zu sehen. Und da bin ich froh, dass ich auch mit dem Gunter Schmidt zusammen einmal im Jahr ein Seminar mache, wo wir beide nur Demonstrationen machen und wo man sehen kann, auf welch unterschiedlichen Wegen man Klienten dabei unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen. Und das finde ich begeisternd und deswegen mache ich auch auf der Jahrestagung der MEG Workshops, wo ich Demonstrationen mache, damit man das sehen kann, wie man es noch machen kann. Das, was ich mache, ist nicht das, wie es richtig sein soll, sondern es soll eine Möglichkeit geben, wie man halt noch vorgehen kann.
Und ich habe wahnsinnig viel darüber gelernt, also ich kann das nur sehr empfehlen. Und ich weiß ja, wie perfektionistisch du das machst. Ich weiß, wie lange du schon dran sitzt, ne, damit man wirklich dann alle Ebenen gut verstehen kann und wie viel Arbeit da drin steckt. Als letzte Frage, Manfred, was würdest du Therapeutinnen und Coaches raten, die wirksam arbeiten wollen, ohne sich zu überfordern oder zu verkrampfen? Was ist dein Tipp mit deiner ganzen Erfahrung?
Ja, wirksam arbeiten, ohne sich zu verkrampfen und so, dass es für den Berater leicht ist und der, wie ich, davon eigentlich nicht so genug kriegen kann, sondern froh ist, dass er über die Rente hinaus das noch machen kann, übers Rentenalter hinaus machen kann. Das ist etwas, was Ergebnis von vielen Kleinigkeiten ist, die man gelernt hat. Und das, was ich da raten würde, ist, sich auf den Weg zu machen, zu suchen nach dem, was das Arbeiten für einen leichter macht und was dazu führt, dass die Klienten engagierter auf der Suche sind und auch erfolgreicher sind auf der Suche nach dem, was ihnen weiterhilft und was ihnen ermöglicht, Schritte in Richtung Besserung zu geben. Es ist leider leicht arbeiten und Klienten arbeiten zu lassen, ist was, wo man leider ein bisschen Arbeit reinstecken muss. weil es ist sehr leicht, es sich schwer zu machen und richtig zu rackern. Und es ist schwer, so zu arbeiten, dass es leicht ist. Und wir haben vieles hier angesprochen, und da bin ich dir sehr dankbar dafür, was man an Kleinigkeiten berücksichtigen kann, damit es einem leichter wird und damit man gerne so arbeitet und sich auf jeden Klienten freut, der zu einem kommt, weil die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man mit ihm und für ihn, mit ihm zusammen Schritte entwickeln kann, die er tatsächlich auch gehen kann und die für ihn weiterbringend sind.
Gehen kann und gehen wird. Ich danke dir ganz herzlich, Manfred. Ich wünsche dir alles Gute für deine Projekte, freue mich über unsere Freundschaft und Zusammenarbeit und ja, wünsche dir jetzt eine gute Zeit.
Ja, vielen Dank. Also es war so schön, mit dir zu sprechen, wie immer, und danke dir sehr für die Möglichkeit, hier Teile von dem erklären zu können, die mir wichtig sind und von denen ich die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen davon profitieren können.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut.